Du bist so mächtig, Herr. Und ich finde das so toll, was wir eben gesungen haben. Du hast gesagt, und das wissen wir auch, du bist Gott. Du kannst sogar Berge von einem Ort zum anderen versetzen. Du hast alles in deiner Hand. Du bist der Ursprung unserer Errettung. Du bist der alles gemacht und alles erschaffen hat. Das glauben wir ganz fest. Und wir müssen uns noch nicht mal dazu verbiegen, das zu glauben, weil wir wissen, was du in unserem eigenen Leben getan hast. Und weil wir das wissen, wissen wir auch, dass du Dinge verändern kannst, die auch in unserem Leben da sind. Das, was uns bewegt. Du siehst, was jeder auch mitgebracht hat, was er mit sich rumschleppt. Auch an Last und an Dingen, die jeden Einzelnen auch bewegen. Und wir möchten dich einladen, dass wir weiter einfach jetzt auch in der Anbetung drinstehen können, während wir auf dein Wort hören, während wir hören, was du uns zu sagen hast, Herr. Wir bitten dich, dass du heute wirkst, durch deinen Heiligen Geist, dass du jetzt, so wie du das versprochen hast, dass wir so in alle Wahrheit auch reingeführt werden, dass wir dich mehr erkennen und verstehen können. Segne diese Zeit jetzt und rede du. Amen. Guten Morgen. Ein fast volles Haus. Schön. Ich möchte auch alle Gäste begrüßen, die vielleicht das erste Mal hier sind oder das zweite Mal. Ja, ich hoffe, ihr fühlt euch wohl hier in dieser Gemeinde hier, mit diesem bequemen Sitzen. Und meine Aufgabe ist ja hier immer so zu predigen, dass ihr nicht einschlaft. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Die Stühle sind bequem, ja. Ich kann es auch ehrlich gesagt nicht ganz blicken. Wenn du schlafen willst, dann setz dich strategisch so in der hinteren Ecke hin. Da leuchtet mir nämlich der Scheinwerfer direkt ins Gesicht. Ich hoffe nicht, dass ich jemand da jetzt verraten habe oder so. Ja, das Thema heute, das habt ihr vielleicht im Vorspann schon gesehen, die Antrittspredigt. Wobei das Wort Antrittspredigt eigentlich in Anführungsstrichen steht. Warum habe ich dieses Thema gewählt? Nun, wir haben heute einen interessanten Text. Jesus hält sozusagen seine Antrittspredigt in Nazareth, Lukas Kapitel 4. Es ist eigentlich nicht eine Antrittspredigt. Er hat nämlich vorher schon an vielen Orten gelehrt und gepredigt und es hat sich rumgesprochen. Er war für manche sogar schon so ein richtiger Superstar geworden. Ja, das gibt's ja heute auch in christlichen Kreisen. Wenn der und der irgendwo spricht, dann rennt alles hin. Ja. Und doch, die Wuppertaler Studienbibel, ich fand das halt ganz lustig, die hat diesen Text halt überschrieben, die Antrittspredigt Jesu. Und da habe ich mir so überlegt, eigentlich stimmt es ja schon in gewisser Weise, weil Lukas bringt ja immer so mal das Erste rein. Ja? Lukas, der Autor, der ja eigentlich so auch für uns geschrieben hat, sozusagen für die Heidenchristen, sage ich mal. Und wir haben das auch gesehen, dass es sehr super gut auch geeignet ist für uns, für moderne, aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts. Und wir haben hier sozusagen das erste Mal, wo Jesus aufsteht im Lukas-Evangelium und predigt. Und vielleicht wurde das auch so wahrgenommen als so eine Antrittspredigt. Ich weiß nicht, ob das Wort euch überhaupt was sagt, Antrittspredigt. Mir sagt es was. Und das ist immer das Problem, ja. Mich springt sowas an und dann weiß ich nicht, springt euch das auch an. Weil mit Antrittspredigt, wenn ich an dieses Wort denke, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ehrlich. Vor, wie viele Jahre sind das jetzt? 18 Jahren in Veraltdorf in der Schweiz. Ich weiß noch genau, ich kenne noch genau das Gebäude und das war am Zürichsee und die Uhrzeit und alles. Ja. Sarah und ich waren damals verlobt und dort hatte ich eine Antrittspredigt zu halten. Die war nämlich gerade in der Auswahl, im Auswahlverfahren, wen sie da anstellen. Ja. Und dann haben sie mich eingeladen und den Morgen, mir ging so mies. Nicht nur, dass ich aufgeregt war, sondern voll den Kopf zu, ja, erkältet. Und mir ging es echt mies da. Ja. Und dann habe ich dort eine Predigt gehalten über den Psalm 2. Das hatten wir nämlich vorher in der Schule gehabt, eine Bibelschule. Ich war damals noch in der Bibelschule. Das hat mich so fasziniert, was der Lehrer davon erzählt hat. Da habe ich gesagt, das kann ich auch bringen. Ja. Und ich musste eine Ausarbeitung drüber machen, über den Psalm 2. Und habe mich da vorne hingestellt. Ich habe mir einen abgegurkt. Das war sowas von kompliziert. Ich habe irgendwie meine Gedanken selbst nicht mehr verstanden. Ja. Da war alles am Verschwimmen hier vorne. Und die Leute, die saßen da, ja, Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Ja? Sarah wahrscheinlich auch. Sie saß wie jetzt auch voll in der ersten Reihe. Und wo ich mich noch ganz gut dran erinnern kann, da saß dieser, keine Ahnung, was das für eine Funktion hat, irgendwie so ein Ältester, so ein leitender Ältester. Also er hatte so die Gemeinde in dem Moment so in der Leitung gehabt, weil sie keinen Pastor hatten. Und er saß so und er guckte in ein Loch rein, ja. Und während er so in das Loch schaut und ich schaue ihn an, während ich da am Zittern und am Auslegen bin, und er sitzt so und sitzt plötzlich so da, so. Das war das Ende für mich. Ich habe mich irgendwie noch durchgekämpft, ja. Es war schlimm. Nun, er hat mir später gesagt, ja, während du da vorne eben gepredigt hast, kam mir plötzlich ganz siedend heiß in Erinnerung, boah, ich muss noch irgend so einen Finanzabschluss machen. Und das hat er verpennt und sagte, dass ich konnte mich nicht mehr konzentrieren und so. Ja, okay, das war dann sowieso schon zu spät gewesen, ja. Also. Aber es war nicht, ich sag das mal, es war nicht ganz so schlimm wie bei Jesus. Bei seiner Antrittspredigt, sie haben ihn nämlich anschließend rausgetragen aus der Synagoge und wollten ihn den Abhang runterstützen. Ja? Das ist kein Witz, das finden wir in unserem Text. Und wir schauen uns diesen Text jetzt mal an. Lukas Kapitel 4, ab Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und aufmerksame Zuhörer, ja, die hören hier schon wieder was, der Heilige Geist. Ist das nicht interessant? Ja, wir sind jetzt im vierten Kapitel und wir können in jeder Predigt über den Heiligen Geist sprechen. Jedes Mal ist die Aufmerksamkeit am Heiligen Geist, hier auch wieder. Und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Ja, wie gesagt, es war in dem Sinn keine Antrittspredigt, aber für Nazareth schon. Das war hier ein ganz besonderer Moment. Deshalb haben das eigentlich auch alle Synoptiker drin in ihren, also Markus, Lukas und Matthäus, die beschreiben das hier. Und Matthäus 7, Vers 29 ergänzt noch, ja, wo es hier heißt in Lukas, und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und Matthäus 7, Vers 29 steht, denn er lehrte mit Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten. Und das ist das, was Menschen brauchen. Ja? Du hast keine Lust, in den Gottesdienst reinzugehen, wo du irgendwie die Zeit absitzen musst. Wo da vorne einer lehrt und er lehrt vielleicht wortgewaltig. Er hat vielleicht auch was drauf, ja. Theologisch, vielleicht sogar rhetorisch, aber es bleibt nichts hängen. Das kann viel sein, ja. Das hast du auch schon mal erlebt und du hast es vielleicht auch schon hier erlebt. Irgendwelche Predigten, die langweilig, die verkopft sind, die kompliziert sind. Und ich, das ist immer auch mein Gebet, dass es das halt eben nicht ist, ja, dass ich nicht einen theologischen Vortrag halte. Und ich habe das sicherlich auch schon getan und hoffentlich wird es heute nicht so. Ja. Aber es ist so, dass Jesus, und das ist entscheidend, er war immer, stand in dieser Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Ihm war das ganz wichtig. Und er hatte eigentlich zwei Dinge, waren bei Jesus gegeben. Zum einen, er redete in Vollmacht, das heißt in der Vollmacht seines Vaters. Sein Vater im Himmel hat ihm die Vollmacht gegeben durch den Heiligen Geist. Ja, und er hatte eine extreme Liebe für das Wort Gottes. Und diese zwei Dinge, wenn diese zwei Dinge zusammenkommen, nur dann kann dort was passieren, dass der Zuhörer merkt oder irgendwie spürt, hier ist was, ja. Das kann sein, dass da vorne einer steht, der gar nicht wortgewaltig, gar nicht rhetorisch gut arbeitet und so, vielleicht sich einen dahin stottert und alles und trotzdem spürt man da was ab. Als Jesus auftrat, und das war interessant, ja, ich meine, heute geht ja keine Predigt mehr ohne PowerPoint oder ohne super Bühnendekoration, das haben wir alles hier nicht, weiße Wand. Ich versuche es ab und zu mal mit einer PowerPoint, aber mir gelingt das noch nicht ganz so. Und manche können auch noch nicht mal, es gibt Prediger, die können nur noch mit Teleprompter predigen. Wisst ihr, was das ist? Das Teil, was mal beim Obama ausgefallen ist, bei seiner Rede. Es war ziemlich peinlich, die Geschichte. Links und rechts hängt so ein Teleprompter, da läuft dann alles ab, was man noch ablesen kann. Und das ist tragisch. Und dann kann das tatsächlich sein, dass das geht richtig rein, aber es kommt letztendlich nichts rüber. Ja? Es bringt vielleicht einen Applaus bei den Leuten und mehr nicht. In Vers 16 heißt es, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, also in sein Dorf, ja, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge. Das ist noch interessant, da muss ich einen kleinen Mini-Exkurs machen. Nach seiner Gewohnheit. Wir haben immer den Eindruck, alles, was aus Gewohnheit, aus Tradition geschieht, das muss man nicht unbedingt einhalten. Ich bin ja nicht gesetzlich. Jesus ging in den Gottesdienst, weil es seine Gewohnheit war. Nicht, weil er Lust hatte, sondern weil es seiner Gewohnheit entsprach. Es gibt gute Gewohnheiten und es gibt auch gute Traditionen. Es gibt zum Beispiel die gute Gewohnheit, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Es gibt zum Beispiel eine Gewohnheit, meinetwegen in den Hauskreis zu gehen. Einmal in der Woche oder alle zwei Wochen. Oder einmal im Monat zur Community zu gehen. Oder jeden Tag die Bibel aufzuschlagen und Bibel zu lesen und studieren. Und da reinzutauchen. Ja? Man fängt vielleicht mal an mit 5 Minuten, dann 10 Minuten, dann eine Viertelstunde. Es gibt solche Gewohnheiten, die kann man sich aneignen. Und wir wissen das und wir können das. Jeder von euch und jeder von uns kann. Das ist interessant. Im geistlichen Bereich sagen wir oft, ich habe keine Disziplin. Und doch sind wir fast alles Leute hier, die irgendwo voll im Alltag stehen, wo es ohne Gewohnheiten, ohne Disziplin gar nicht gehen würde. Viele von euch, ich staune immer wieder darüber, viele von euch sind Akademiker. Ja? Das sind fast alle Akademiker, außer mir, ja? Oder Josiah ist, glaube ich, auch kein Akademiker. Also eure Pastoren sind keine Akademiker. Gut. Aber es braucht Disziplin im Leben. Das ist ganz wichtig, ja. Und dazu gehören gewisse Gewohnheiten. Aber das ist jetzt nicht mein Thema, das war nur, wie gesagt, so ein kleiner Exkurs, ja. Und er stand auf, um vorzulesen. Also er war Laie, er war anerkannt als Laie, er war ja nicht da irgendwie der Schriftgelehrte, sondern er stand auf vorzulesen. Und jeder, der sich im Wort Gottes auskannte, hatte das Recht, jeder Mann, der ein bestimmtes Alter erreicht hatte, jeder Jude durfte aufstehen und aus der Schriftrolle was vorlesen und das machte er auch. Ja? Und das heißt hier, und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Gemeint ist hier das Erlassjahr, was nach einer bestimmten Zeit war, da wurden alle Schulden erlassen. Das war ein Riesending gewesen. Die Juden hatten das nur oft nicht mehr eingehalten. Aber Gott hat das im Gesetz des Mose, das kann man nachlesen, in 3. Mose oder so, da kann man diese Dinge nachlesen, wo er das eingeführt hatte, dass nach einer bestimmten Zeit alle Schulden auf Null gemacht wurden. Das wäre toll für uns, oder? Überlegt euch das mal. Nach einer gewissen Zeit, besonders für unseren Staat mit 1,6 oder 1,7 Billionen, ja, alles auf Null gesetzt. Und die Menschen, die sehnten sich total danach, dass dieserjenige kommt, ja, dass derjenige kommt, von dem hier die Rede war, dass einer kommt, der alles wieder ein Reset macht, auf Null, alles wegnimmt, alles neu macht, der eine gute Botschaft hat, die quer durch alle sozialen Schichten geht, für die Reichen und für die Armen, ja, wie es hier heißt, der Gefangene frei führt. Nicht nur äußerlich Gefangene, sondern die Menschen, die innerlich gefangen sind. Und Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden. Und danach sehnten sich die Menschen. Das wäre auch ein super Predigttext für heute, oder? Und genau das ist, nachdem sich heute auch Menschen sehen. nach wirklich das, und das passiert oft innerlich in uns drin, dass wir Freiheit haben, dass wir in die Freiheit hinausgeführt werden. Und so schön wie das ist, wenn sich das mal wenigstens so von außen anhört, dass so ein Gaddafi endlich das Handwerk gelegt wird, ja. Aber das ist nur eine oberflächliche Freiheit. Diese Freiheit kann sehr schnell wieder, was wir jetzt gerade sehen, in der islamischen Welt, was dort aufbricht. Es kann eine gewaltige Chance sein, wenn die Menschen, die jetzt sich nach dieser Freiheit sehen und was jeder von uns diesen Menschen gönnt, die jahrzehntelang unter diesen Tyrannen gelebt haben, aber es kann genauso fatal werden, wenn diese Sehnsucht nach Freiheit wieder nach neuen Despoten, mit neuen Despoten gefüllt wird. Mit Leuten, die ihnen das Heil versprechen und sie doch wieder vielleicht noch viel mehr unterdrücken. Und diese Freiheit, ja, und das hatten die Juden hier auch über die Jahrhunderte gemerkt. Sie haben immer wieder diese Leute gehabt, wo sie sich nach gesehnt hatten, dass sie neue Freiheiten führten und es kam wieder neue Unterdrückung und neues Elend. Und nach dieser Freiheit, das ist ein Erlöser und danach sehnten sie sich und danach sollten wir uns auch sehnen, ja. Und jetzt pass auf, jetzt passiert was Interessantes, ja. Also zurück zu dem Thema seiner Antrittspredigt. Er hat jetzt den Bibeltext gelesen und jetzt folgt die Auslegung. Das ist eigentlich noch der leichteste Teil, ja. Predigt, erstmal einen Bibeltext lesen und jetzt wartet alles. Was kommt jetzt? Und jetzt sagt er Folgendes. Vers 20. Und als er das Buch zugerollt hatte, ja, früher hatte mal diese Rollen gehabt, Buchrollen, Schriftrollen, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Also man setzte sich zum Lehren. Das habe ich auch am Anfang hier gemacht, ja. Aber ich bin so zappelig. Ich muss in Bewegung sein. Setzte er sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Hi nun, ja. Was wird er jetzt sagen? Er fing aber an zu ihnen und zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Mehr nicht. Stille. Und das haut rein. Denn was er hier sagt, das ist ein gewaltiger Anspruch. 400 Jahre Schweigen. Gott hat sich durch keinen Prophet gezeigt. Es war nichts da. Es war einfach Sendepause. Seit über 1000 Jahren standen Propheten auf, ja, bis zu diesen 400 Jahren, und haben prophezeit den Menschen von Israel, den Menschen, die Gott liebten, die Menschen, die auf der Suche waren, und sagt, es wird einer kommen, er wird diesem ganzen Elend ein Ende machen. Er wird euch erlösen. Er wird euch in die Freiheit führen. Er wird euch eine gute Botschaft verkündigen. Er wird euch alle Schuld wegnehmen. Und es passiert nichts. Und jetzt steht dieser Jesus auf, bereits bekannt als dieser Super Preacher, ja, steht auf und sagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Ihr braucht nicht mehr zu warten, ja. Es greift. Ich bin da. Und überlegt euch das mal. So eine Predigt. Was löst das aus? Oder, er hat ja noch gar nicht richtig gepredigt, ja. Nur einen Satz gesagt. Aber was löst das aus? Nach diesem Vakuum, was da war in der Gesellschaft, unter den Gläubigen damals, und jetzt kommt der Jesus, ich bin's, auf den ihr jahrhundertelang gewartet habt. Also es gibt eigentlich nur zwei Reaktionen, entweder totale Begeisterung und absoluter Glaube und zu sagen, ja, er ist da, Halleluja, wir glauben dir. Das andere, sie glauben nicht und das hat dann totale Abneigung zur Folge, ja. Wie kann der nur sagen? Aber sie reagieren anders und das schauen wir uns hier mal an. Und ich habe das echt auch lange nicht verstanden, warum die Reaktion so komisch ist. Dann heißt es, und alle gaben ihm Zeugnis. In der guten Nachricht steht, alle applaudierten ihm. Ja? Und alle applaudierten ihm und wunderten sich oder waren erstaunt über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Ich würde das jetzt mal so ausdrücken. Junge, Junge, der kann reden, ja? Das ist so richtig beeindruckend. Nazareth, 12 Points, ja? So vielleicht, ja? So. Also im Grunde genommen waren die total begeistert und dann kommt vielleicht noch diese Aussage, Mensch, wenn man bedenkt, er ist ja nur der Sohn Josefs, ja, der kann reden. Es ist, hat sie irgendwie erreicht, ja? Es kam irgendwie zu ihnen an. Und im Grunde genommen, und das ist dieses Komische an der Geschichte, im Grunde genommen lassen sie Jesus einfach stehen mit seinem Anspruch. Ich bin's. Eigentlich hätte Jesus hier ja abbrechen können, hätte sagen können, die kürzeste Predigt, die ich jemals gehalten habe, ich sage nur einen Satz, ja, die Leute applaudieren, sie sind begeistert, Andres Predigt mit Erfolg bestanden. Ja? Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann hier nur spekulieren, denn Jesus reagiert wieder sehr seltsam, wie wir das ja auch gewohnt sind, ja, so menschlich gesehen. Jetzt kommt irgendwie eine Reaktion und wir nehmen das einfach so hin. Jesus erlebt hier einen Applaus. Aber es ist nicht das, was Jesus wollte. Einfach Zustimmung, klasse, klasse gemacht. Und ich sage, für mich ist es auch eigentlich schwierig, wenn ich den Eindruck habe, angenommen, es war jetzt eine Predigt und Leute sagen, oh, das war eine gute Predigt. Und ich frage mich dann, okay, was war denn jetzt so gut? Was habe ich denn gepredigt? Was hatte ich denn angesprochen? Ah, es war einfach gut. Ja, Applaus. Für Jesus war ein Applaus, ich habe den Eindruck, es war für Jesus persönlich eher eine Provokation, einfach nur so eine Zustimmung zu haben, einfach nur zu hören, boah, Junge, Junge, der kann ja reden, wenn man bedenkt, ja, er ist ja nur der Sohn vom Josef. Es gab auch einige, das sagen uns auch wieder die anderen Evangelien, einige ärgerten sich auch darüber, ja, dass er den Mund so voll nahm. Sagt, Moment mal, Jesus, das geht jetzt ein bisschen zu weit, ja, was du jetzt da sagst. Sie ärgerten sich über ihn. Aber auch nicht mehr. Sie ließen es einfach stehen. Ja. Jeder hat hier so eine Auslegung. Der eine hat halt das gesagt und der andere hat dieses gesagt. Und Jesus merkt, es kommt nicht an. Es erreicht sie nicht. Er sagt, er steht hier und sagt, ich bin euer Erlöser. Ich bin der Messias, sozusagen. Ja. Und es kommt nur als Reaktion Applaus. Mehr nicht. Ich habe neulich mal ein Zitat gehört von Mark Driscoll. Er sagt, jede gute Predigt muss provozieren. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, wenn sie irgendwie anspricht. Ja? Eine Predigt, eine gute Predigt muss entweder, das muss irgendwas immer auslösen, entweder eine totale innere Zustimmung, die dich in deinem Glaubensleben ermutigt, weiter vorwärts zu gehen mit dem Herrn, oder es provoziert dich, es fordert dich positiv heraus und du sagst, boah, ich habe das erkannt für mein persönliches Leben. Ja, danke, Herr, danke, dass du mir hier was mitgegeben hast. Oder es löst totale Ablehnung aus. Es provoziert dich negativ, ja. Und das soll das eigentlich erreichen. Ich habe ja damals mal drüber gesprochen, als wir über Jesus als Kind geredet haben. Lukas eröffnet sozusagen da den Reigen und macht schon mal deutlich, Jesus schockiert. Immer wenn Jesus auftrat, er schockierte. Und wir haben damals gesehen, dass uns das eigentlich ja gar nicht mehr schockieren kann. Wir kennen das ja schon alles, die ganzen Geschichten. Und das sind ziemlich harte Dinger drin. Aber wir gehen in den Gottesdienst, ja. Ich sage bewusst wir, weil mir geht das genauso. Ich bin auch so aufgewachsen in dem Ganzen, aber es bewegt es mich noch. Da möchte ich gleich nachher noch was zusagen. Auf jeden Fall, Jesus reagiert so. Er sagt im Vers 23, und er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selber. Jesus kannte die Gedanken von einigen. Jesus wusste, dass da einige saßen und sagten, okay, hey, das ist gut gesprochen, toll, jetzt wollen wir doch mal sehen, wie er das umsetzt. Sie hatten schon gehört von gewissen Wundern, die er getan hat. Er hatte Wasser in Wein verwandelt, ja. Und sie freuten sich gewiss schon auf das, was da vielleicht jetzt noch kam. Aber sie wollten erst mal sehen, ob er das selbst schafft, vielleicht auch aus seinem eigenen Dilemma rauszukommen. Denn wir wissen, Jesus wuchs auch auf in einem armen sozialen Umfeld. Und deswegen sagen sie zu ihm, okay, jetzt zeig doch mal selbst, wie du da aus diesem Schlamm rauskommst und wie du hier dich jetzt mal als mächtig erweist. Hau doch mal ein paar Römer um oder so, ja. Könnte ja sein. Was genau Jesus damit meint, das wissen wir nicht, aber so in dieser Richtung. Dann sagt er weiter, alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Ja? Bring Beweise. Er zitiert hier die Juden. Vielleicht hat er irgendwas gehört. Vielleicht kannte er einfach ihre Gedanken. Ja? Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Und das ist eine Aussage, die stimmt. Und jetzt vergleichen wir das mal mit heute. Wer von euch ein bisschen so in der Szene rumkommt, wo es halt eben auch Propheten gibt, also wo heute Leute mit einem prophetischen Dienst da sind. Mal ganz ehrlich, sind die Leute anerkannt, angesehen oder sind sie eher verachtet? Füllen diese Leute ganze Säle und man macht ganze Kampagnen, eine Busladung fährt dann irgendwo hin, um diese Person zu hören? Oder sind das eher einsame Typen? Die Propheten im Alten Testament waren einsam. Johannes, der letzte alttestamentliche Prophet, war einsam. Warum? Weil diese Propheten provozierten. Sie wollten nicht bewusst provozieren, sondern sie sprachen nur Wahrheit aus. Und wenn diese Propheten zurückkamen in ihren eigenes soziales Umfeld, dann war es oft noch schwieriger. Ja, weil das wollte man nicht gern hören. Man könnte ja ein Stück weit auch sagen, Prophetie ist ja die Gabe der Weissagung und eigentlich soll diese Gabe der Weissagung auch durch eine Predigt kommen. Ja? Wenn ich jetzt hier bin, wenn ich jetzt hier stehe und lehre und Jesus sagt das hier, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist, müsste man eigentlich sagen, das gilt auch für eine Gemeinde. Der Pastor sollte nie in dem Sinn angenehm sein. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Nicht der Pastor, der muss man irgendwo in so einem Käfig halten. Ja? Oder da ist immer so Leibwächter um ihn rum. Das gibt's ja auch heutzutage. Man kommt gar nicht an den Pastor ran. Das nicht. Ja? Aber in dem Sinn angenehm. Ja? Angenehm. Der Pastor sollte nicht der sein, so der Buddy, den alle lieben. Und alles, was er sagt, oh, das ist so toll und Applaus. Ja? Sondern es sollte tatsächlich so sein, dass es halt eben nicht immer angenehm ist. Wenn es angenehm ist, dann passiert nämlich nichts mehr. Gott möchte durch seinen Heiligen Geist zu uns reden. Und er möchte, dass wir uns von A nach B bewegen. Ja? Wir wollen aber eigentlich alle keine Bewegung. Ja? Weil wir uns lieber bei A aufhalten. Und deshalb sollte der Pastor jetzt nicht sein Job sein, hier in diesem Bereich, das ist alles schön und alles gut, lass uns weitermachen, Ermutigung und so weiter, ja. Sondern er sollte aus dem Ist-Zustand herausführen in den Soll-Zustand, genau, richtig. Ja, versteht ihr? Und deshalb sehe ich das auch als meine Aufgabe und deshalb soll es auch meine Aufgabe sein, Dinge auch beim Namen zu nennen. Ich glaube, ich tue das tendenziell noch viel zu wenig. Ich komme aus dem Hintergrund, wo ich sehr stark so angepasst war, religiös angepasst. Und ich kann mich auch relativ gut einstellen auf eine Gruppe von Leuten. Ja? Ich weiß noch, als ich vor Jahren mal eingeladen war, das steht jetzt auch nicht hier drin in den Unterlagen, das kommt mir jetzt gerade, als ich vor Jahren mal eingeladen war, auf eine Allianz-Gebetswoche zum Sprechen. Und dann waren noch ein paar Leute aus der Chapel da gewesen. Und im Anschluss kam einer auf mich zu und sagte, Roland, das warst nicht du heute Abend. Dann sag ich, wieso? Ja, er sagte, was du gesagt hast, das war eigentlich nicht so, wie du normal bist. Wie ich dich kennengelernt habe. Abgesehen davon, dass ich äußerlich auch nicht wiederzuerkennen war, ja. Und das ist nicht richtig. Das ist Anpassen. Es ist wichtig, dass, und das macht Jesus deutlich, ja, deshalb dieses Zitat, jede gute Predigt muss provozieren. Das ist nicht, dass ich jetzt in den Gottesdienst komme und ich denke, oh wei, was wird jetzt heute schon wieder auf mich ausgeschüttet, ja? Das nicht. Es soll ermutigen. Es soll ja auch in eine positive Richtung führen, ja? Aber es soll mich selbst, uns alle hinterfragen und dass wir auf einem guten Weg sind. Jesus bekam Applaus. Aber er sagt, das ist nicht der Punkt. Ich will keinen Applaus. Ich will nicht hochchauffiert werden als super Lehrer, sondern mein Wunsch ist, dass Veränderung geschieht. Das war die Geschichte hier bei Jesus, ja. Und jetzt sagt er noch was, sozusagen mal Abschluss seiner Rede. Er sagte: In Wahrheit aber sage ich euch, in Vers 25, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarept in Sidon, zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrier. Jesus sagt damit, ich habe das mal so, das muss ich jetzt ablesen, ich habe das mal so aufgeschrieben. Wir sehen hier Unglaube bei den Gläubigen, und darum geht der Glaube zu den Ungläubigen, damit diese glauben können. Versteht ihr das? Also, wir sehen hier Unglaube bei den Gläubigen. Jesus sieht hinter die Kulissen. Jesus merkt, dieser Applaus ist nicht echt, weil es erreicht nicht. Es ist einfach eine religiöse Zustimmung. Sie finden das irgendwie gut, was da läuft, ja? Und Jesus sagt eigentlich mit diesem, was er hier sagt, das war schon immer so gewesen. Wir sind das auserwählte Volk, wir sind die Juden. Aber es war so viel Religion da, und es war auch in der Vergangenheit so, ja, dass Gott seine Leute dann zu denen schickten, die offen waren. Das war zum Beispiel hier der Prophet Elia, der zu der Witwe geschickt wurde. Keine Jüdin war. Oder dieser Prophet Elisa, der zu dem Naaman, oder der Naaman wurde zu ihm hingeschickt. Ja? Diese Leute waren offen. Sie waren sozusagen nicht vorbelastet, nicht religiös vorbelastet. Ja? Und diese Leute öffneten sich. Auch dazu werde ich gleich noch mal was in der Anwendung sagen. Und dann werden die Juden natürlich stinksauer, die Stimmung, sie verändert sich von totaler oder von Begeisterung, ja, von Applaus. Und dann heißt es plötzlich, und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Endlich Reaktion, ja. Das war jetzt Reaktion aus dem Herzen raus. Das andere war nur äußerlich. Das war jetzt im Herz drin. Und sie standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus, und musst du dir das mal vorstellen, jetzt Gottesdienst, ihr würdet jetzt aufstehen, wird mich hier zerren, ja, zur Feuertreppe, da draußen, ja, und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Und jetzt bekommen sie ihr Wunder. Die wollten ja Beweise, die wollten Wunder haben. Plötzlich passiert irgendwas. Was sagt Lukas uns nicht? Das heißt einfach in Vers 30, er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Das war ihr Wunder. Sie wollten sehen, sie wollten Beweise haben. Das war ein Beweis. Sie waren plötzlich, keine Ahnung, wie erstarrt. Die Macht Gottes, die Vollmacht war da. Gott war da. Und er wirkt hier, und sie sind völlig erstarrt. Jesus schaut sie vielleicht einfach nur an. Sie lassen ihn los. Und er geht durch sie durch und geht. Und er kam nie wieder. Es ist uns, soweit ich weiß, nicht bekannt, dass er jemals nochmal nach Nazareth kam und da irgendwas gesagt hat. Das ist tragisch. Zu diesen Gläubigen, zu dieser Synagoge, sie waren so nah dran gewesen, aber sie konnten damit nichts anfangen. Ja? Markus 6, Vers 5 ergänzt hier noch, Markus 6, Vers 5, und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer, das war dann auch im Vorfeld, ja, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Oberflächlich gesehen waren die tiefgläubig. Die waren aber weiterhin ihre Gottesdienste gemacht und ihre Synagogen und ihre Schriften gelesen und ihre Auslegung gehabt. Aber er wunderte sich über ihren Unglauben. Ich möchte sozusagen als Anwendung für uns so ein paar Punkte nennen, wie kann sich Unglaube bei uns zeigen? Wie kann sich Unglaube bei uns zeigen? Und wir sind ja zurzeit mitten in der Plagiatsaffäre. Die Punkte, die habe ich mal wieder, ich sag mal, ich hab noch mal eine Predigt vom Mark Driscoll gehört, weil er lehrt ja auch gerade über Lukas. Und was ich da gehört habe, das waren ein paar Punkte, da habe ich gedacht, da muss ich was rausnehmen. Das ist jetzt nicht alles hier, ja, das sind nicht seine Notizen. Ich habe nur ein paar Überschriften genommen von ihm. Ihr könnt das gerne nachhören. Googelt mal, Mike Driscoll, Marcel Church, Lukas 4.
und hört euch das an. Also es ist kein Plagiat, ja. Wie kann sich dieser Unglaube zeigen? Erstens durch unsere Theologie. Das ist so fatal eigentlich, ja. Wir lieben den Gottesdienst, wir lieben den Worship, wir achten auf Gottes Wort, wir schätzen andere Christen, wir lieben gute Predigten, außer wenn es uns in Frage stellt, ja. Und dann haben wir 1000 Gründe, warum das schlecht ist. Überlegt mal. Meinetwegen eine Predigt über den Heiligen Geist, ja. Und du sagst, Moment, das sehe ich jetzt anders. Und plötzlich ist die Theologie das, was dich hindert. Deine eigene Meinung. Die wenigsten von euch sind Theologen. Aber im Grunde genommen wissen wir ja noch viel mehr wie die Schriftgelehrten damals, was wir alles an Hintergrund haben. Und du brauchst ja nur ein Wort einzugeben im Internet und dann hast du die Antwort. Du kannst ja auch deine eigene Meinung untermauern dadurch. Aber oftmals ist es so, dass unsere Theologie in uns oder diesen Unglauben, der vielleicht in uns latent da ist, den unterstützt und untermauert. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Ganz aktuelles Beispiel. Vielleicht hat der Heilige Geist dir schon seit einem halben Jahr aufs Herz gelegt, dich taufen zu lassen. Aber deine Theologie sagt dir, nö, ich bin als Kind getauft. Mach ich nicht. Ich habe das Gespräch gehabt mit einer Person, die sich auch heute taufen lässt, die genau das gesagt hat. Die gesagt hat, ich merke, Gott möchte das von mir, der Heilige Geist möchte das von mir, aber hier ist meine Prägung. Ja? Und wisst ihr, dass in Deutschland ca. 80% als Kinder getauft sind? Wir dürften eigentlich überhaupt niemand taufen. Ich verurteile nicht die Kindertaufe. Ich denke, es ist wirklich eine Segnung, wo Kinder unter den Segen Gottes gestellt werden. Aber wenn der Heilige, das ist nur ein Beispiel, ja, du kannst auch gerne anderer Meinung sein, aber wenn der Heilige Geist dir das gezeigt hat und du sagst, eigentlich müsste ich ja, aber hier sind meine theologische Vorgeschichte und ich tue das nicht, dann ist die Theologie bewirkt, den Unglauben das nicht zu tun. Das ist ein Beispiel, ja. Es kann auch sein, dass Unglaube sich zeigt durch Kontrolle. Kontrolle zu behalten, durch unsere Kontrolle. Ja? Die Leute hier, klasse Jesus, gute Predigt, Applaus, weiter so. Es ist so lange geht's gut, bis die Leute Kontrolle haben. Als Jesus was sagt, ja, was plötzlich ihr Herz erreicht, ja, und er stellt sie in Frage, sie verlieren die Kontrolle. Und schon kommt der Widerstand. Wir möchten als Menschen gerne die Kontrolle haben und behalten. Und das ist auch wichtig so, dass wir im Leben Kontrolle haben. Ja? Aber in einer guten Weise. Und das Problem ist halt eben jetzt, das, was ich eben angesprochen habe, mit diesem Ist-Zustand und dem Soll-Zustand. Wenn du deine Kontrolle hast über deinen Ist-Zustand und sagst, so muss es bleiben. Und wenn jetzt von außen was kommt und sagt, nein, das ist nicht richtig, du musst dich hierhin bewegen und du willst deine Kontrolle darüber behalten, weil du ja Angst hast, du begibst dich in ein unbekanntes Gebiet. Dann sagst du, ich behalte meine Kontrolle, ich möchte da bleiben. Jesus konnte keine Wunder hier tun. Es ging nicht, weil sie ihre Kontrolle behalten. Sie mussten dafür Glauben haben, ja. Nicht den Glauben, genug Glauben haben, dass Jesus das tun konnte, sondern wirklich zu Jesus hingehen. Ich habe das und das Anliegen. Kannst du mir helfen? Und bereit sein, das zu tun, was Jesus wollte. Dieses Beispiel von diesem Naaman, was Jesus da zitiert. Naaman wurde aufgefordert von dem Prophet Elisa. Er sagte ihm, okay, jetzt gehst du 7 Mal in Jordan und wäschst dich da. Naaman ist aus der Haut gefahren. Er sagte, sag mal, spinne ich oder was? Gibt es bei uns nicht viel saubere Flüsse wie diesen Dreckbach da, den Jordan? Wenn er gesagt hätte, ja, so eine große Sache, hätte ich das gemacht. Aber sowas mache ich nicht. Und er war schon im Begriff, wieder nach Hause zu gehen. Und dann sagt sein Diener ihm, Mensch, überleg doch mal, das ist doch eigentlich eine kleine Sache. Aber er musste da über seinen Schatten springen. Ja? Er musste seine Kontrolle sozusagen abgeben und er tat das und er wurde geheilt. Es kann sogar passieren, wenn Leute in die Seelsorge kommen und sagen, ich brauche Hilfe. Und jetzt kommst du an diese, in der Seelsorge kommt man an dieses Problem dran und du sagst, diese Sache, die musst du loslassen. Dann kann es passieren, dass die Person laut wird und sagt, never. Und die Seelsorge abbricht. Also der hat mir überhaupt nicht geholfen. Ja. Dann gehst du lieber in eine Seelsorge, wo du vielleicht schon seit 4 Jahren drin bist und wo dann einer sitzt und sagt, erzähl doch mal ein bisschen. Ja? Erzähl doch mal ein bisschen. Und du erzählst eine halbe Stunde lang und ja, das Taxometer läuft, ja? Halbe Stunde lang und nachher, ja, und dann kommst vielleicht mal eine Zustimmung, ja, und dann sagt vielleicht auch der Seelsorger, na, ich will dir ja nicht ins Leben reinreden, ja? Keine Ahnung, ja? Aber vielleicht lieben wir das mehr. Als wie wenn einer da sitzt und sagt, komm, lass uns einfach mal beten. Und dann sagt die Person, du, ich habe den Eindruck, könnte es sein, dass das in deinem Leben schief läuft. Mal so ganz vorsichtig ausgedrückt, ja. Du fühlst dich total angegriffen. Du merkst, wenn ich das hier abgebe, dann verliere ich meine Kontrolle. Durch unseren Unglauben kann, durch unsere Kontrolle kann Unglauben wirksam werden. Oder durch unsere Selbstsucht. Vielleicht hatten sie auch applaudiert, dass sie dachten, boah, endlich wird unser Kuhdorf mal berühmt. Ja, Nazareth, das war nix. Was will aus Nazareth schon Gutes kommen, sagt Nathanael. Nazareth war gar nix. Und endlich kommt ein Superstar aus Nazareth. Sarah und ich waren vor ein paar Jahren in Adelboden gewesen und haben da Urlaub gemacht. Adelboden ist wirklich am Ende der Welt. Ja, und da wurden Sportler geehrt an einem Abend. Und wir haben mit den Ohren geschlackert. Du, das waren alles hier Goldmedaillen und so weiter. Aus so einem kleinen Dörfchen. Warum sage ich das jetzt? Weiß ich jetzt nicht, aber das war so ein bisschen, ja. Aber für die war das irgendwie auch ein Stück weit normal gewesen. Die haben da gar keinen Big Deal rausgemacht, ja. Aber Jesus, sie applaudierten ihm. Ja, vielleicht werden wir jetzt berühmt. Coole Sache mit dem Jesus. Vielleicht bringt auch deswegen Jesus dieses Beispiel von dieser Witwe, die zu Elia ging und die ihm ihr letztes Essen gab. Sie war total selbstlos. Elia, der Prophet, kommt zu der Witwe und sagt, ich habe Hunger. Und sie hatten Hungersnot und sie hatten nur noch ein Gericht übrig. Und sie sagte, wenn wir das gegessen haben, dann sterben wir. Und sie bereitet das Essen zu für den Prophet Elia. Es war totale Selbstaufgabe. Und Jesus benutzt dieses Beispiel, um den Leuten von Nazareth zu sagen, guck mal hier, Unglaube. Ja? Ihr wollt für euch, ihr wollt Beweise sehen, ihr wollt ja, Zustimmung, Applaus geben. Ja? Aber letztendlich ist es Unglaube. Und eine ganz wichtige Geschichte, wie Unglaube sich auch zeigen kann, ist durch unsere natürliche, und das lasst euch mal durch den Kopf gehen, durch unsere natürliche Verbindung mit Jesus. Was meine ich damit? Mit natürlicher Verbindung. Viele von uns, die hier sitzen, sind aufgewachsen in christlichem Hintergrund. Das heißt, Jesus wurde uns schon mit in die Muttermilch gegeben. Von Anfang an. So geht es mir auch. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich mich bekehrt habe. Ja, sehr früh, vielleicht das erst Mama, das erste Wort, das zweite Wort Jesus, ja. Also ich bin sehr christlich aufgewachsen und ich hatte mich oftmals sehr schwer getan, einen Durchbruch zu geben. Das war mir alles, Durchbruch zu bekommen, das war mir alles schon sehr, sehr vertraut, ja. Aber tatsächlich konnte Gott mich nochmal richtig schocken. Weil eigentlich war ich auch als Jugendlicher war ich nicht zufrieden damit. Das war mir irgendwie, ich erlebe Jesus gar nicht, wie die anderen das erleben. Und ich habe Gott gesagt, Gott, mach irgendwas. Und Gott hat dann Wunder getan. Ja. Aber wisst ihr, ich habe ganz ehrlich Angst. Ich habe Angst, dass wir uns als Gemeinde irgendwann zu so einem, ich sage das mal so ganz salopp, zu so einem fetten Koloss entwickeln. Ja, so und so ganz schwerfällig bewegen. Ja, so ganz schwerfällig. Ja, wir kennen das ja alles. Ja, noch ein bisschen Worship und eine gute Predigt und boah, ein Applaus. Ja, wisst ihr, ich sag wir. Ich spreche von uns. Das ist eine große Gefahr, dass wir so das alles so kennen. Das kennen wir alles. Ja, es kann uns auch nichts mehr schocken, was da kommt, auch an Predigen und so weiter und so fort. Ja, diese Leute hier hatten eine natürliche Verbindung zu Jesus. Sie waren mit Jesus aufgewachsen. Sie haben mit ihm im Sandkasten gespielt. Sie haben mit ihm die Schulbank gedrückt, wenn sie dann Schulbank gedrückt haben, ja. Sie haben mit ihm gespielt. Sie sind aufgewachsen. Sie kannten ihn auch. Er ging ein und aus. Sie haben ihre Stühle von ihm reparieren lassen oder was auch immer. Oder Bänke oder was sie auch immer damals hatten, ja. Es war ihnen vertraut. Und dann sagen sie, ich meine, Jesus, was soll da groß kommen? Ja. Merkt ihr? Und ich glaube, das ist manchmal bei uns so. Besonders bei uns, die wir aus diesem Background kommen. Und ich erlebe immer wieder, wenn sich Menschen aus der Welt bekehren und vielleicht auch wieder ein Indiz dafür, warum Jesus dieses Beispiel benutzt von der Witwe und von diesem Naaman, die beide so geblättet sind von der Gegenwart Gottes und die ihr Leben komplett verändern. Wenn Menschen aus der Welt kommen, beobachte ich das manchmal, da ist so eine anfängliche, naive, gottgewollte Begeisterung da, die einfach mehr möchte von Jesus. Und ich möchte euch ermutigen, wenn du das hast oder du bist wirklich so richtig nochmal neu erweckt, dann lass dich nicht von uns anderen irgendwie mit in die Trägheit reinführen, sondern geh vorwärts. Zieh uns mit. Halleluja, Gott führt uns immer wieder neue Leute zu. Ja, ich brauche das auch. Ich werde am meisten in Frage gestellt durch Menschen, die sich neu bekehren, und die diese Frische im Glauben haben. Und ich muss dann Jesus sagen, Jesus, wo bin ich eigentlich? Bin ich schon so tief drin? Bin ich schon so Buddy mit dir? So irgendwie so normal, ja, dass mich das gar nicht mehr irgendwie herausfordert. Und zum Schluss noch ein letzter Punkt. Unglaube durch unsere Bequemlichkeit. Eigentlich ist das ja das Gleiche, was wir eben schon gesagt haben. Ja. Es war nicht bequem für die Witwe, alles, was sie hatte, zu geben. Und es war nicht bequem für Naaman, mit seiner eitrigen Aussatzkrankheit, die sicherlich schmerzlich war, in den Jordan reinzusteigen und sich 7-mal da unterzutauchen. Aber sie taten es. Ja, da kommt dann häufig, ich würde ja gern, aber ich fühle mich nicht so. Es ist mir zu unbequem. Ich würde ja gern meine stille Zeit machen, aber ich habe irgendwie keine Disziplin. Ja, ich würde ja mitarbeiten, aber im Moment ist mir das zu viel. Ich würde ja in den Hauskreis gehen, aber ja, wie soll ich das irgendwie hinkriegen? Das kann Bequemlichkeit sein. Weil ich möchte einfach daran erinnern, dass es immer wieder gesagt wird, es gab keine Zeit, das darf man eigentlich gar nicht heute sagen, wo so viel Stress ist. Aber es gab keine Zeit, wo es so viel Freizeit gab, wie in unserer Generation. Und es gab keine Zeit, wo Menschen so wenig in der Gemeinde involviert und so weiter waren. Wobei auch hier möchte ich natürlich ganz vorsichtig sein. Wir sind im Schnitt eine Gemeinde, wo ganz viele Leute mitarbeiten. Wir haben ganz viele Hauskreise, wir haben ganz viele aktive Leute, das ist ganz toll. Aber ich möchte es einfach hier auch uns alle mitgeben, zu sagen, dass wir uns selbst hier hinterfragen und fragen, könnte es sein, dass hier so ein Hauch auch an Unglaube da ist, den ich auf der Schiene der Bequemlichkeit führe. Ich nenne es nicht Bequemlichkeit, sondern ich nenne es geht einfach nicht. Ja? Lass uns gemeinsam es richtig anwenden. Jesus sagt wieder mal, ja, die Offenbarung 3, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir die Türe aufmacht, zu dem werde ich hineingehen und ich werde Gemeinschaft mit ihm haben und ich werde deine Bude ordnen, sortieren und es neu machen. Ja? Wir können ihm die Türe aufmachen, wir können ihm aber auch die Türe zumachen, beziehungsweise ihn packen und sagen, ja, das hat hier keinen Platz. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Er starb für unsere Sünden, um uns zu erlösen. Jesus steht da vorne, einmal mehr. Lasst euch das mal so im Bild vor Augen sein. Er steht hier in der Synagoge in Nazareth und sagt, heute, jetzt, hier und jetzt erfüllt sich das. Merkt ihr was? Das erste Wort seiner Predigt lautet heute. Das ist Gottes Strategie. Das macht der Heilige Geist jetzt im Augenblick. Heute. Jetzt. Und es geht mir nicht darum, dass du sagst, ah, die Predigt, das war jetzt auch wieder nicht so das Wahre. Ja, und der Joke war blöd oder das war, das soll alles mal am Rand stehen, sondern wo spricht der Heilige Geist jetzt zu dir, in deine Situation rein? Und glaub mir, er spricht genau auch zu mir, weil es genau diese Punkte auch alles sind, die ich eben aufgezählt habe. Wir sitzen im gleichen Boot. Wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Aber Gott fordert uns heraus. Lass uns aufstehen und beten. Herr, und ich merke, dass das ist eine Predigt, die bewegt mich, das bewegt mich selbst am meisten. Herr, und ich muss das hier auch eingestehen, auch gerade wenn ich hier vorne stehe und immer wieder in studiere und vorbereite, es entwickelt sich dadurch eine feste Struktur, eine feste Theologie. Und ich möchte dich hier auch für mich bitten, da wo Dinge schon hart und fest geworden sind, dass ich nicht mehr offen bin, auf deine Stimme zu hören, dann nimm das weg, da vergib das, reinige mich. Lass mich dich sehen in deinem Licht, so wie du bist. Herr, ich möchte dich nicht sehen mit meiner eigenen theologischen Brille, wo ich weiß, wo so viele Dinge noch manipuliert sind, vielleicht in meiner eigenen Theologie, in meinem eigenen Verständnis. Herr, wir möchten in deinem Licht stehen, wie du selbst im Licht bist. Und Herr, ich bitte dich jetzt stellvertretend für alle, die merken, dass der Heilige Geist an ihnen am Arbeiten ist, dass wir bereit sind vor dir, unsere Kontrolle aufzugeben. Es geht nicht darum, dass wir die Kontrolle unseres Lebens irgendwie, dass wir einfach so dahin leben, sondern ich bin überzeugt davon, dass jeder Einzelne weiß, was damit gemeint ist. Mein Festhalten, mein krampfhaftes Festhalten an Dingen, an Meinungen, an Überzeugungen, die ich vielleicht einfach nur für mich festhalte, möchten loslassen bei dir. Möchten loslassen. Hey, ich denke, ich habe so dieses Bild gerade von diesem kennt ihr das? Das ist so ein kleines Kind und hat irgend so einen spitzen Gegenstand in der Hand, in der Faust und greift ganz fest. Und du willst dem Kind deutlich machen, das ist nicht gut für dich. Da verletzt du dich und du kannst diese Hand kaum öffnen. Die ist zu. Das Kind fängt an zu schreien und sich zu wehren. Und jetzt ist hier der Heilige Geist, der zu dir spricht und sagt, weißt du, ich wende keine Gewalt an. Öffne die Hand. Lass es los. Gib's mir. Und Herr, ich bitte dich für uns alle, für deine Gemeinde. Ich bitte dich besonders für uns, die wir aus dem christlichen Hintergrund kommen, was ein Segen ist. Das ist natürlich eben viel zu kurz gekommen, was ein Segen ist. Es gibt keinen größeren Segen, als aus so einem Hintergrund zu kommen. Aber du siehst, dass dieser Segen oft dahin führt, dass wir vielleicht Enkelkinder sind, aber keine wahren Kinder von dir. Dass du diese Dinge wegnimmst, Herr, die uns natürlicherweise abhalten, dir zu begegnen. Und zum Schluss, Herr, bitte ich dich sowohl für durchforsche unser Herz, Herr. Guck, zeig uns, wo da Selbstsucht da ist oder Bequemlichkeit da ist. Wir legen das alles vor dich hin. Hier sitzen 330 Leute hier in diesem Raum drin. Ich bitte dich für jeden Einzelnen. Du hast mit jedem Einzelnen einen perfekten Plan. Du stehst vor jedem Einzelnen jetzt und sagst, heute kann sich die Schrift für dich erfüllen. Ich bin gekommen, um dich aus der Gefangenschaft zu nehmen, um dich in Freiheit zu führen. Ich bin gekommen, um dir eine gute Botschaft zu geben. Ich bin gekommen, um dir ein Erlassjahr zu geben, ein gutes Jahr, den Schuldenberg auf Reset zu bringen. Und ich möchte für dich beten, der du heute hier bist und keine persönliche Beziehung zu Jesus hast. Vielleicht war das alles nur Bahnhof für dich, was du gehört hast. Bis auf diesen Punkt. Er ist gekommen, um deine Schuld zu vergeben. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Und deswegen bete ich jetzt noch ein Übergabegebet. Das heißt, du kannst dein Leben Jesus übergeben. Mach es nicht so wie die Leute in Nazareth, die erst nur eine schöne Predigt applaudiert haben und ihn nachher rausgeschmissen haben. Sondern nimm ihn an. Bete einfach still für dich mit. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich bekenne dir meine Sünde.
dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Heute komme ich zu dir. Und ich möchte dich in mein Leben hineinlassen. Du bist für meine Sünden gestorben. Reinige mich. Danke für deine Vergebung. Und danke Gott, dass ich dich jetzt Vater nennen darf. Und dass ich von nun an mit dir leben kann. Erfüll mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Ich möchte mit dir leben. Wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl nehmen.